Hallo und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Heute erwartet dich eine besondere Lebensgeschichte. Wolfgang Summerer war viele Jahre sehr erfolgreich als Unternehmer tätig, bis ein tiefer Bruch alles veränderte. Vom schnellen Aufstieg über große Verantwortung bis hin zu einem schmerzhaften Absturz. Wolfgang hat Höhen und Tiefen intensiv erlebt. Heute arbeitet er als Trauerredner, eine Aufgabe, die weit entfernt ist von seiner früheren Rolle. Seine Geschichte zeigt, wie vielschichtig berufliche Wege sein können und wie tief Wandel tatsächlich gehen kann. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören, deine Janike. Wolfgang, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Ich freue mich total, dass du heute deine Geschichte mit uns teilen wirst. Ich würde gerne mit dir als erstes eine Frage besprechen, und zwar, was bedeutet für dich persönlich berufliche Erfüllung?
Hallo und wunderschönen guten Tag. Gut. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde, dass ich hier sein darf. Und berufliche Erfüllung ist, wenn es keine Grenzen mehr gibt. Also wenn man nicht diese Work-Life-Balance einhalten muss, wenn man die Balance gar nicht halten muss, weil man das macht, was einem Spaß macht, was Erfüllung ist. Hat mir jemand einen ganz tollen Spruch gesagt. Das ist nicht von mir, aber ich fand ihn ganz gut. Er hat gesagt, wenn du irgendwas unbedingt machen willst und du machst es einfach, weil du es machen willst und machst es so gut, dass die Leute Geld dafür geben. Das heißt, das ist bestimmt richtig, was du machst. Also, ja, das ist berufliche Erfüllung. Also etwas zu tun, wo ich keine Rolle spielen muss, wo ich bin. Bis auf die normalen Rollen, nice, und klar, wenn man was verkaufen muss, und das wissen ja alle. Aber ansonsten ist das schon, also, und ja, nicht jeden Morgen steht man, oh, super gut auf, auch das gibt's schon, das ist schon klar. Aber grobe Richtung, wie mein Kumpel immer sagt, muss das einfach nicht Arbeit, Freizeit, 8 Stunden das und ja nicht mehr und das so. Nee, das machen wir 2 Tage nichts vielleicht. Das kann schon sein. Dafür mache ich aber dann wieder Samstag, Sonntag durch und so. Und das ist dann eine schöne Geschichte. Ja, das ist berufliche Erfüllung und Freiheit. Und sinnstiftend und wertschätzend muss es sein.
Und würdest du sagen, dass du all das, was du gerade beschrieben hast, heute leben kannst?
Das kann ich heute leben, ja, auf jeden Fall. Das meistens, ich glaube, es ist ja normaler Alltag. Ne? Also es ist manchmal regnet, manchmal ist der Nebel. Aber in der Regel scheint die Sonne da bei mir. Und das kann ich leben, ja. Das ist richtig.
Und bevor wir dazu kommen, was du heute machst, würde ich gerne nochmal auf deine Vergangenheit mit dir zu sprechen kommen, weil dein Weg ja auch mal anders aussah. Also ich würde sagen, sehr facettenreich. Du bist beispielsweise auf dem Internat aufgewachsen. Wie hat dich die Zeit geprägt und wie bist du ins Berufsleben gestartet?
Negativ könnte man sagen, ein bunter Hund, sagt man in Deutschland. Positiv formuliert, multitalentiert. Das hat doch noch keiner gesagt. Ja, und natürlich immer so ein bisschen auf der Rollensuche, das gebe ich schon zu. Natürlich so aus einem konservativen Haushalt kommen aus Bayern, wo der Kugelschreiber so kurz bei der Wahl angeboten ist, dass man eine Partei wählen kann und natürlich in einer einzigen Kirchengemeinde. Das heißt gar nicht, ja, das geht, ne? Schwarz angezogen, merke ich nicht immer. Ja, das ist halt einfach so. Da war natürlich das Franziskaner-Internat für einen, der gut singen kann. Das war ja fast, das war ein bisschen schlau, der konnte reden, der konnte gut singen, der muss Pfarrer werden, Punkt. Da war das Franziskaner-Internat mit vergitterten Fenstern. Ich bin 1971 geboren, ne? Im Gymnasium, 5. Klasse, gehst du dahin. Also weißt du, wann das war? Vergitterte Fenster, Stahlbetten, in einer Reihe, 20 Stück. Ich war der letzte Jahrgang übrigens mit dieser komischen Einrichtung da. Und dann nachts die Kollegen, die ersten, die Jungkaplade da oder Jungpfarrer, die dann Aufsicht gemacht haben, dass wir da brav im Bett liegen, wir Jungs. Ich aber nicht so, ich war da. Dann irgendwann nicht mehr gelitten. Stimmbruch hatte ich auch, singen konnte ich auch nicht so gut. Und dann, ja, dann ging ich halt höflich, weil Latein auch nicht so meins. Dann wollte ich Camperer werden. Ja, gut, dann ging du willst weiter, familiär gesehen, wie gesagt, eine Seite sehr konservativ, beamtenmäßig, die andere Seite landwirtschaftlich geprägt, Reiterei, Pferdesport, da ging es weiter. Opa hat dann gesagt, der Bub muss reiten. Also Opa tot war, hat Mama gesagt, endlich reitet er nicht mehr. Da habe ich fast gesagt, endlich ist Opa tot. Nein, das nicht, aber da muss er nichts nicht mehr stark sein. Naja, so weiter. Dann kam das Schauspiel, da kam das Theater, weil ich auf die Bühne wollte, weil ich Musik ja doch machen wollte, aber nicht als Pfarrer von der Kanzler, sondern mit der Gitarre eher so Richtung Konstantin Lecker. Dann hat der blöde Sack da so dummes Zeug gemacht, Konstantin Lecker. Dann wollte ich bei dem aber nicht mehr hinter der Bühne Gitarre stimmen, weil das war nicht mehr so meine Welt, so dieses, naja, es ist wurscht, das ist, er hat da viel mehr Facetten wie das eine, was man von ihm kennt. Na, aber habe ich alles gesehen, das war alles schön. Und dann kam es Kombuste, gab es mal einen Reitsportunfall halt, Hörsteller weiter größer, wie ich halt so bin. Ja, bin ich richtig runtergefallen und dann Ende mit Reitsport. Und dann halt auch studieren gegangen. Ja gut, habe ich doch studieren gegangen. Und was macht da einer, wenn man gar nicht weiß, da wird man Generalist, was sind Generalisten, Betriebswirte. Ist halt so. Naja, und dann als Betriebswirt kannst du ja nichts so richtig, ne? Du kannst alles ein bisschen, nichts so richtig. Und dann habe ich mich aber relativ gut entwickelt, weil ich immer so einen Weitblick hatte für alles. Das war ganz gut. Sehr empathisch. Ja, und dann kürzte ich also ein bisschen ab, und dann bin ich in die Bildung gekommen, habe Unterricht gemacht, da sollte ich das Wissen dann weitergeben. Wie ich da hingekommen bin, ist jetzt gar nicht so wichtig. Auslandserfahrung zwischendurch war auch noch mal, verheiratet war ich auch schon, ja, einmal, zweimal, glaube ich, weiß nicht genau. Auch wurscht. Und dann bin ich in die Bildung gekommen, habe Unterricht gemacht, das war ganz spannend. Ja, dann habe ich so schwierige Fälle gekriegt, wie jugendliche Strafgefangene, Rechnungswesen. Das ist nicht sexy, aber ich weiß nicht warum, es hat super geklappt. Und jetzt nicht mehr, aber bis vor 5 Jahren, da habe ich noch ein paar Jugendliche, die heute erwachsene Männer sind, tatsächlich mal als Türsteher getroffen. Also
ich schiff, kennen Sie mich noch?
Nee. Also das war ganz interessant. Und ja, und dann kam das klassische Peter-Prinzip halt so. Das Peter-Prinzip, ich war ganz gut im Unterricht, also dann war ich da in Führung plötzlich und irgendwann war ich Inhaber der Institute. Ja, geschickte Heirat oder wie auch immer man das nennt. Da war ich nicht mehr gut. Weil da war ich ja nicht mehr im Unterricht. Da musste ich immer sagen, die sollen den Unterricht besser machen, die sollen pünktlicher sein, die sollen die Schüler und so weiter. Ja, und dann Stress schon mal los. Ne? Ja, und dann konnte ich auch nicht mehr so viel Gutes tun.
Wieso würdest du sagen, dass du dann diese Entwicklung mitgegangen bist? Oder hast du das erst im Rückblick so für dich begriffen, dass das eigentlich nicht so das Richtige für dich war?
Ich habe es im Rückblick begriffen, muss ich wirklich sagen. Also ich habe schon gedacht, dass es das Richtige war, weil wenn ein Schreiner einen Tisch baut, dann hat er am Ende seines Arbeitstages einen Tisch fertig. Wenn der nicht wackelt, hat er mehr oder weniger gut gebaut, ne? In meinem Job, also als Geschäftsführer, das hast du nicht, das ein Jahr später im April vielleicht die Bilanz, die ganz toll ist, aber Zahlen haben wir nie so richtig was gegeben. Das Feedback der Leute, naja, das war schon ganz nett von denen, aber 300 Mitarbeiter, naja, so viele Engel hat man da nicht so, ja? Und ich habe halt einfach für, also wenn ich irgendwas mache, dann brenne ich dafür, dann mache ich das, dann mache ich das sehr ordentlich und dann bin ich in dieser Rolle drin. Und wenn ich Unternehmer bin und ich habe 10 Personalstellen und davon sind 8 krank, dann sage ich, oh Gott, du bescheißt mich doch. Tun sie aber nicht. Die sind krank. Das weiß ich heute. Ja, ich wollte meinen Job da so gut machen. Ich muss ja für die Zahlen, ich meine, der könnte ja nicht mir da alleine laden. Ich musste ja da noch für Investoren und Familienmitglieder Geld verdienen. Das war meine Verantwortung. Ja, dann muss ich Mitarbeiter anschieben, aber das geht ja nicht. Ich weiß. Ich sage nicht, dass das richtig ist. Aber wir sind alle Menschen unperfekt und du kommst auf die Welt und da weißt du erstmal nicht, wie das Leben funktioniert. Ne? Also ich wusste es nicht, manche wissen es schon, meinen sie. Und dann habe ich das halt entdeckt, dass das nicht so gut ist. Dann habe ich es anders versucht zu machen, habe ich hier probiert und da probiert. Guckt, nicht nachgemacht, aber ich sage jetzt mal schon mal Vorbilder mir gesucht und naja, da wurde es immer schwieriger alles und so. Aber gut, ich habe es trotzdem 15 Jahre geschäftlich sehr erfolgreich durchgehalten, aber persönlich.
Würdest du sagen, du warst schon sehr ambitioniert als Führungskraft oder auch Inhaber in deiner Rolle? Und wie hast du dann gemerkt, dass das irgendwie nicht so ganz gut funktioniert, wie du es für dich gemacht hast?
Guck, ich ja, bevor ich in diese Rolle kam, als Geschäftsführer, einem Unternehmer dann später durch, ja, weil ich da gearbeitet habe, also in einem bestehenden Betrieb, den es ja schon vor mir auch 20 Jahre gab, sowas ja nicht, den ich auch von klein auf relativ groß mit begleiten durfte. Da war ich zum Beispiel, ich war Reitlehrer viele Jahre lang, habe ich ja gesagt, so nebenberuflich und abends auch und so weiter. Und ich war Trainer. Ich war so richtig Trainer. Ich war so ein Schleifer. Die Leute, die zu mir gekommen sind, die wurden erfolgreich. Alle. Oder ich habe, da war ich zusammengearbeitet. Etwa kann man klappen oder nicht. Das hat mich natürlich auch ein bisschen, natürlich in meiner Entwicklung, in meinem eigenen Learning, wie ich da so bin, bestätigt, dass man die schleifen muss und ich kann das und die vertrauen mir und die motiviere ich und dann haben die Erfolg. Naja, das habe ich halt auch dann gemacht, ja. Ausgebildet worden bin ich nach Heeresdienstvorschrift. Das ist irgendwas Kavallerie von Zweiten Weltkrieg oder Ersten, ich weiß es nicht ganz genau. Da heißt das, erklärt man nicht. Das heißt, in der Reiterei, da gibst du alles hört auf mein Kommando. Warum? Weil ich das so sage. Bums. Naja, so führe jetzt mal einen Betrieb. Ich hatte Bildungsträger. Sozialpädagogen, Lehrer, Psychologen. Den sagst du mal, alles hört auf mein Kommando, weil ich das so sage. Hui, das war nicht so easy, ne? Also ich würde mal sagen, es war äußerst schwierig. Aber ich habe die eh nicht hochtrainiert, also die haben früher gejammert, weil sie dann ja so 24,3 Unterrichtsstunden pro Woche. Ja, ich sag, Kinder, das geht mal nicht, 34 Stunden, wenn sie dann so hochtrainiert und so. Naja, ich habe das halt gut gemacht, das war nicht so ganz gut, das war das falsche Klientel schon mal, ja. Also kannst du jetzt nicht so umgehen wie auf dem Baum mit den Leuten. Ja, das ist mal das Erste, aber das war so mein Erfolg. Also dieser Medon so ein bisschen, kennst du den alten Manager, aber ist nicht rühmlich, aber war halt so, ich kann sie nicht ändern, aber ich habe auch gelernt. Und ich habe auch gemerkt, ich muss mich ganz schön anstrengen. Ich habe Anzug und Krawatte getragen, jeden Tag. Weißt du, wie ich das erste Mal gemerkt habe, dass ich das eigentlich gar nicht bin und dass dieser ganze Scheiß Erfolg viel von mir wegnimmt und ich viel spielen muss? Habe ich angezogen, morgens ganz normal, so. Und dann kurz bevor ich losgefahren bin, ich hatte einen Fahrer, der mich abgeholt hat, also dekadent war ich ja. Habe ich mich im Schlafzimmer, wie man das so kennt, diese Schiebeschränke mit den großen Spiegeln, ne? Habe ich mich da hingestellt. Das letzte Akt war dann das Jackettchen anziehen. Gerade, die beim Frühstück noch so auf 7:30 hing. hoch und dann Showtime. Und dann war ich mal im Modus. Das war wieder Ritual.
Das heißt Showtime und dann kommst du zurück und was war das dann für dich?
Nicht mehr ich. Es war einfach nicht mehr ich. Ich habe mal diesen Persönlichkeitstest gemacht. Diesen Meyer-Briggs, glaube ich, heißt der. Also, das ist ganz lustig, 16 Personalities. Den habe ich total spät gemacht, viel zu spät, meines Erachtens. Wenn ich das früher gewusst hätte, wäre ich nicht so lange mein eigener Feind gewesen. Ich bin einer, der in der zweiten Reihe immer einen positiven Ansatz hat, der wahnsinnig empathisch ist, den sozialen Ansatz hat, der immer die Leute fördern möchte, der es mir gut meinte. Aber ich musste die Leute schimpfen machen. Und ich war nicht mehr... Das Geld war mir persönlich nicht so wichtig, das war schon schön, Erfolg zu haben. Aber ich habe jetzt deshalb nicht mehr oder weniger Geld gebraucht, wie vorher auch. Ich habe jetzt nicht angefangen, was weiß ich, wilde Sachen zu kaufen. Ich bin schon ich geblieben, ja. Also war das nicht, das hat mich nicht so befriedigt. Der Erfolg war schon schön, dass alle gesagt haben, du bist ein Guter. Aber ich muss mich zu sehr verändern. Ich muss die Leute, weiß ich nicht, keine Wertschätzung und immer so in Not und Elend mich aufhalten. Und ich habe gesehen, dass der eigentlich nicht gut dabei ist, aber ich musste fürs Amt den fertig machen, dass der noch Bewerbung geschrieben hat, damit da ja auch noch so Arbeitskraft, obwohl er auf einem Bein hoppelte und so. Für so ein System, das war auch nicht gefallen, politisch übrigens nebenbei noch gemerkt. Nee, das war nicht so der richtige für irgendwann mal mehr. Und gegen das System auflegen ging nicht.
Und dann hast du entschieden, du machst das nicht weiter, als du erkannt hast, das ist nicht so dein System, oder wie war das?
Ja, ich habe da versucht, zur Revolte zu machen, natürlich. Das hat mir aber schon beigebracht, dass man das nicht tut. Also man kann die Revolution in Deutschland in der Regel nicht machen, weil man den Rasen vor dem Bundeskanzleramt ja nicht betreten darf. Ne? Also diese Grundhaltung gab es bei der Familie natürlich auch, dass man sowas nicht macht und dass man das nicht das System angreift. Und auch jetzt nicht irgendwelchen, was die Bundeshaushalten sagt, dass das alles falsch eingesetzt ist, dass so ein Sozialpädagoge vielleicht nicht der beste Arbeitsvermittler ist, sondern vielleicht eher so ein Staubsaugerverkäufer. Oder man nichts gegen Staubsaugerverkäufer, ein Vertriebler vielleicht besser wäre, Menschen zu vermitteln. Sozialpädagoge für andere Dinge vielleicht zuständig ist, vielleicht die Jungs das Marihuana-Rauch abzugewöhnen oder so, ist keine Sozialpädagoge, vielleicht etwas besser, dafür ist ausgebildet und so weiter und so weiter. Nein, da gibt es keine Aufträge mehr. Nicht das System in Frage stellen. Gut. Das ging dann so lange, bis ich dann in Frage gestellt wurde und dann heute, Gott sei Dank, von jetzt auf gleich abgeschnitten wurde, dann so für genau 15 Minuten, wo ich dann meinen Job entlassen mit der blöden Begründung und so. Ja, gut, das ist viele Jahre her. Ist History. Und habe ich auch so gelitten, ein halbes Jahr lang mindestens, das gebe ich schon zu, vielleicht sogar ein bisschen länger. Aber gut, das war dann einfach so. Aber ich wurde eigentlich gegangen aus dem System, ja, weil ich das alte Welt machen wollte. So viel zu groß, zu wild, zu viel. Höher, größer, schneller, weiter, ich wollte nicht mehr. Ich habe es lieber überblickt, kannte meine Mitarbeiter nicht mehr, nichts mehr. Das war blöd. Ja, und dann wurde ich gegangen und habe dann auch nicht gekämpft, zurückzukommen, sondern meine gerechte, anständige Trennung habe ich ein bisschen gekämpft, aber ansonsten zurück wollte ich nicht mehr, auf keinen Fall. Auch dieses ganze System, mir wurden viele Jobs angeboten. Bis heute werden die mir noch angeboten. Ehrlich, also gestern erst einmal, wo ich gedacht, wow, habe ich mir gedacht. Vor 10 Jahren hätte ich da so weggesprungen, so viel zur Decke. Und ich gesagt, wow. Aber heute weiß ich, was das für einen Preis hat. Ne?
Das klingt nach einem sehr harten Fall oder auch in einer sehr hohen Fallhöhe. Wie hast du das erlebt, da einfach rauszufliegen, sage ich mal, oder gegangen zu werden und dann erstmal ja auch nicht zu haben. Du warst ja nicht vorbereitet auf diese Situation.
Das war ja schon mal das Leben, kann ich nicht anders sagen. Also du musst jetzt mal vorstellen, du hast alles, das ist egal, wenn du jetzt ein geiles Auto bestellst, ist halt einfach. Wenn du hast ein Fahrrad, du hast alles, du hast ein Ferienhaus am Meer, du hast ein Wohnhaus, du hast eine Familie, du hast vorher schon mal Fahrrad, du hast ein Kind mit dem Patchwork mit eingebracht, hast die Stiefmutter dazu, hast eine Familie, hast Erfolg, hast Anerkennung mit der Politik, alles. Du liebst, du arbeitest in der Firma, die du von so auf so mitgestaltet hast, mit allen Familien, Höhen, Tiefen. Ja, ich will das nicht, aber ich war reich, sagen wir mal so. Also für meine Verhältnisse war ich echt gut reich. Das gibt es andere, das sind viele Reiche, aber es war wirklich echt viel, viel, viel mehr, als ich brauchen konnte. Geld. Und dann wurde ich abgeschaltet von 10 Minuten. Hat man mir etwas selber mich totgelacht. Habe ich gesagt, das ist ja voll völlig abgeschaltet. Ja, nee, aber der Blödsinn, der war so wasserdicht halt so gebastelt, dass er erstmal so zählte. Und heute im Nachgang weiß ich sogar, dass ich richtig Glück hatte. Für solche Sachen wie da waren, also ich bin frei, ich habe nichts gemacht, kam an den Untersuchungshaft zum Beispiel. Da hatte ich echt Glück, weil mein Anwalt gesagt hat, verziehe ich mal 4 Wochen, du bist jetzt einfach mal nicht da. Und ich hätte dann schon verfohlen für dich. Ja, nach 4 Tagen hat er gesagt, jetzt kannst du wieder kommen, du musst in den Untersuchungshaft. Das war nicht griffig genug, was sie da gemacht haben. Aber du musst dir mal vorstellen, sowas geht. Und ich kenne jemanden, tatsächlich, der ist 18 Monate da gesessen. Der hat auch nichts gemacht. Der hat nachher riesig viel Geld gekriegt und Jenny gab in seinem Leben trotzdem kaputt. Ich bin ins Ausland gegangen, tatsächlich zu Bekannten, die mich dann aufgenommen haben da. Und dann habe ich gesagt, ich brauche ein bisschen Urlaub. Das war tatsächlich ganz am Anfang Corona-Zeit und das war nicht so einfach. Und naja, gut. Ich bin tatsächlich jetzt aktuell noch im gleichen Land. Ich bin nicht mehr in Deutschland. Aber muss ich dazu sagen, ich sitze jetzt ja hier, also auf nicht mehr deutschem Staatsgebiet, allerdings 800 Meter hinter mir ist die Grenze. Das ist ein bisschen Auswanderschwör.
Und wenn du zurück nach Deutschland kommst, wirst du dann verhaftet?
Nein. Ich fahre jeden Tag fast. Also die Tage. Aber mehrmals die Woche fahre ich über die Grenze rüber weg, weil wir hier, also das hier bei uns haben wir diese geteilte Stadt, ne? Die eine Hälfte ist deutsch, die andere Hälfte ist polnisch, dann weiß man, wie ich wurde. Und über die Brücke kam ich am Ort, dass ich drüber fahre. Wie gesagt, ich sage, nach 100 Meter fahre ich dreimal die Woche. Ich habe den Steuerberater in Deutschland noch. Ich habe meine Bank in Deutschland. Ich habe wieder die Bank. Ich darf wieder Geld verdienen. Nein, bin ich zum Einkaufen. Und zum Beispiel haben die Bäcker sonntags nicht auf. Aber in Deutschland haben die Bäcker sonntags auch. Also dieses Brötchen holen Sonntagmorgen und so. Nee, ich fahre da immerhin. Ich dachte, Deutschland wieder ganz normal wieder, aber damals eben nicht. Und das war schon bitter. Das war total bitter. Und ich war in der Politik tätig. Also ich kam mit meiner Karte, ich war Wirtschaftsratsvorsitzender der Merkel-Regierung zum Beispiel Berater. Mit meiner Karte, mit diesem Streifen, da kam ich bis eine Etage unter Frau Merkel. Gut, danach war da schon die Sicherheitsberater. Ich war mit ganz vielen großen Größen an einem Tisch da gesessen, da zu 7. zu 8. beim Abendessen mit Frau Merkel. Das war schon relativ nahe auch. Danach kam ich also auf keinen Parkplatz mehr. Da ging jeder Touri kam auf den Parkplatz. Das war schon die Fallhöhe, die war schon heftig, da habe ich gesagt. Es war niemand mit da. Und alle waren sick. Da alle haben gesagt, ja, das passt schon, ja, der hat immer das zum Geld gemacht. Der war so voll, das konnte ja nicht mit rechten Dingen zu gesund erfolgen. Ja, nein, das geht, wenn man krumm ist. Da war ich aber nicht. Die Geschichte passte schon. Also, wenn man mich kannte. Aber es war halt nicht so. Kann ich nicht erinnern.
Jetzt musst du vielleicht nochmal erklären, was da los war, weil wenn ich das erstmal so höre, bin ins Ausland gegangen, habe mich der Untersuchungshaft entzogen, klingt ja jetzt erstmal nicht so ganz.
Ja, da bin ich sehr aufgeregt, dass mich ins Wort gefallen. Tut mir leid. Also es ist so, ein Geschäftsführer, sage ich ja, ist heutzutage so das letzte wirkliche Abenteuer eines Mannes noch. Also da kann mir einer erzählen von Survival-Touren in Australien oder im Busch, werde Geschäftsführer der deutschen GmbH. Das ist richtiges Überlebenstraining. Das Ganze in einer Familiengeschichte, das ist noch viel grausamer, da bist du ungefähr so vor den 90er Jahren der Denver Clan war. Punkt, das ist einfach so. So, Unterschlagung ist alles der ganz blöd, das ist wirklich schwierig, dieses Wort Unterschlagung. Als Geschäftsführer hast du ja in der Regel, von mir, also auf jeden Fall so Zugriff zu allen Konten, du darfst alles machen und so weiter und so weiter. Musst es aber immer natürlich im Sinne der Firma machen. Also ich kann es an alle Konten dran haben, ich kann nicht mal 100.000 mitnehmen und kann mal eben flockig da, was weiß ich, den Patti schmeiß im Urlaub fahren. Naja, hatte ich schmeiß die einen oder anderen schon mal, aber dann sagen sie, ja, es war eine vertriebliche Party. Aber gut, wie auch immer, muss ich mal alles erklären. So. Also ich habe für den Staat gearbeitet. Ich habe wieder Schwarzgeld gehabt bei uns. Ich habe bis auf den Pfennig, genau, ich bin so, also ich erkratzt da, ja. Ich war so korrekt, das darfst du nicht. Ich habe lieber noch 2 Pfennig da in die Buchhaltung reingepackt, als wir was rausgenommen haben. Also super korrekt. Und ich war aber beleidigt nachher auch, dass mir sowas unterstellt wird. Und dann so irre Zahlen. Also war eben 2-0 zu viel hinten dran. Also Punkt. Auf jeden Fall, wenn dann aber 2 Menschen sind, das muss man leider sagen, die sich sehr gut kennen, sagen daraus, sehr eng sind. Ja, da schreibt man jetzt nicht unbedingt, wie bei der GmbH das halt so ist. Die Zettel sind immer so gleich. Aber ich nehme halt, also kauf mal das und das, ich besorge mal die Farbe für was weiß ich, Klassenzimmer streicht oder so. Naja, und dann wird's halt am Monatsende oder am Quartalsende buchhalterisch wieder erfasst, zack, unterschrieben, fertig. Das haben wir 12 Jahre so gemacht. Ja, das Ende ist mal durchgegangen, jetzt ein bisschen verteilt, steuerlich optimal gemacht. Ja, das ist ein Familienbetrieb einfach so. Das ist ja nichts Illegales. Bitteschön an alle, die Familienbetrieb führen, macht das nie. Macht das nie. Macht das nicht für besten Kumpel. Macht so, wie es im Gesetz steht. Macht das, wie das so ist. Schreibt die Zettel. Das ist die einzige Lebensversicherung, die man hat, wenn es mal knallt. Am Ende geht's nur ums Geld noch. Wenn er das nicht hat, das versucht man nachzuweisen. Ich durfte nicht mehr im Büro rein. Ich habe gelebt in meinem Büro. Da war alles, mein Handy, tschup, da alle Kontakte, alles weg. Meine ganzen Kumpels, meine Schwester, die in Argentinien lebt. Ja, ich habe die argentinische Telefonnummer nicht auswendig im Kopf gehabt. Alles einfach weg. Das darf der Arbeitgeber. Natürlich haben wir die Handys auch in die Firma gekauft und privat genutzt. Naja, das ist im Familienbetrieb so, viele anderen auch. Exchange, habe ich nie aufgepasst, die Techniker, die waren mir untergeordnet. Ich hatte den Technikern ja gesagt, was sie tun zu lassen. Gab auch noch jemand, der durfte es auch sagen. Habe ich aber nie bedacht, dass der was machen könnte. Die habe ich übrigens bis heute nicht zurück beim Telefonkontakt. Aber einfach genau. Und das Gericht sagt, nee, das darf der Arbeitgeber leider. Können Sie es höchstens lieb, bitte machen, dann ging es vielleicht wieder. Ja, gehe aber nicht mehr wieder. Also das war wirklich ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Und ich kann nur jeden davon warnen, Verträge sind für Kriegszeiten. Ich wünsche niemandem, dass er in den Krieg gehen muss. Aber wenn er mal hingeht, ist es besser, mit dem Vertrag hinzugehen.
Kennst du schon meinen wöchentlichen Newsletter 3 Minuten für deine Karriere? Jeden Montag verschicke ich zum Start in die Woche einen Impuls, eine Fragestellung, die dich beruflich voranbringt. Lesbar in maximal 3 Minuten. Wenn du dich der Community von mittlerweile über 4000 Menschen anschließen möchtest, die sich jeden Montag in aller Kürze zum Start in die Woche mit dem Thema berufliche Erfüllung auseinandersetzen, dann melde dich sehr gerne an auf meiner Webseite unter janikestoer.com/newsletter. Den Link findest du auch noch einmal in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du dabei bist und nächste Woche schon die erste Fragestellung für dich reflektierst. Jetzt geht's zurück zur Folge. Viel Freude dabei, dein Janike.
Das heißt, dir ist Untreue vorgeworfen worden?
Ja, und in ganz vielen Fällen, und was nicht alles. Ich habe 2-stellige Millionensummen im Jahr verwaltet, ja. Also alles über so Einzelsummen. Der Kunde hat mal 700 bezahlt, der hat mal 1000 bezahlt, der hat mal 200 bezahlt. Und der Auskart, die waren jetzt ja nicht so hoch, ja. War mal eine Messe und so weiter. Also, jetzt will ich unsere, innerhalb von 3 Jahren wurde mit Biegern und Brechern dann versucht, über 100.000 Euro zu kriegen. Weil man muss wissen, unter 100.000 Euro sind wir im Schöffengericht bei der Staatsanwaltschaft, beim Landgericht. Und über 100.000 Euro, wenn ich zum Haftstrafen, da ist man dann bei der großen Kammer. Da auch dann so 3 richtige Richter. Also bei irgendwie versucht, auf 108.000 hat man es dann geschafft. 6,40 Euro da, 64 Euro da, 82 Euro, 17 Euro, 11 Euro, 12 Euro. Der Staatsanwaltschaft, der hat gelesen, ey, was sagst du? Ich glaube, 40 Minuten hat er nur Beträge vorgelesen. Ja, leck mich, was ist das denn? Und jetzt versuche aus dem Kopf das rauszufinden. Und dann wirst du dann gefragt, also zum Beispiel 2021 wirst du dann gefragt, was haben Sie zum Beispiel ausgegeben 26. November 2018? Das war ein Samstag. 27,50 Euro. Weißt du das noch? Weißt du, wo du 2018 am 26. November überhaupt warst? Ich wusste es nicht. Konnte ich auch nicht wissen, weil ich konnte auch nicht mehr in meinen Kalender gucken. Aber das war ja Outlook. Ja, das ist ja Firmengeheimnis, da darfst du nicht mehr reingucken. Und als ich dann per Papierfotokopie bekommen habe, weil man ja mein iPhone hat man ja alles leer gemacht. Und per Papier hat man mir dann meinen Kalender der letzten 3 Jahre zugeschickt. Ja. Da waren ein paar Geburtstage, von denen ich ganz sicherlich weiß, dass ich da drin stand. Die hatte aber keinen Geburtstag bei dem Tag. Also ich war nicht am Kalender Geburtstag. Als das dann sagte, soll ich das nachweisen? Wie soll ich das denn nachweisen? Naja, ich wollte sehr prüfig anwendig, ich habe die dann schon wusste, wie man sowas da macht. Aber die Unterschlagung, das ist, du kannst jeden Geschäftsführer mit tot machen. Punkt. Behaupte ich heute. Du kannst jeden Geschäftsführer mit tot machen. Und wenn du gute Anwälte hast, 3-mal wurde die Anwaltskanzlei gewechselt, bis es endlich dann irgendeine Familienrechtlerin eingereicht hat. Und jetzt dann bei den Prozessen, dass die Anwälte, die sind, also die Nestbeschmutzung, sage ich, dass irgendein Anwalt das eingereicht hat. Das ist echt so. Gut, die Richterin, die hat das schnell gecheckt, die ganze Geschichte, aber das ist schon großes Kino gewesen.
Was glaubst du, wieso kam es so weit, dass dir das angetan wurde?
Also, ich habe mich natürlich sehr viel mit beschäftigt und habe das mit vielen Leuten gesprochen, das aufgearbeitet und so weiter und habe schon erkannt, dass ich natürlich auch. Also in der Trennung gehören immer 2, das muss man ganz klar sagen. Und ich bin jetzt auch nicht so ein ganz geschmeidiges Liebelein. Und wenn ich in meiner Rage bin, dann kann ich auch schon mal ein bisschen kurz abwerden und laut werden. Gerade mal, wenn ich so ein bisschen noch nervös werde, ein bisschen hektisch werde, bin ich jetzt kein Säuselkönig. Das habe ich hier vorhin mal gesagt. Das tut mir auch echt leid, dass ich da manchmal ein bisschen laut und ungehalten war. Das habe ich auch begriffen, dass man so mit Menschen nicht umgeht. Aber ich kannte es jetzt auch unter. Ich weiß ja nicht. Da gab es aber ein Feedback. Das hat nicht jemand geschluckt. Aber es gibt also Menschen, die haben eine Geschichte, mit denen kommt man zusammen, da sind sie schon 40, da haben sie eine Geschichte hinter sich, ja, die ist halt, wie sie ist. Die erzählen sie dir ganz vielleicht nicht und dann hast du noch eine eigene Geschichte, dann bist du vor der Firma, ja, da dauert es ein paar Jahre, bis du da so dahinter kommst in die Psychologie, vielleicht bin ich auch nicht sensibel genug gewesen, ich weiß es nicht, interessiert genug eigentlich, glaube ich, schon, aber Männer sind ja eher so Macher, also ich liebe dich, weil, mache ich doch, ja, aber du kuschelst und setzt dich vielleicht nicht mit mir, doch, das tue ich schon, aber ja, also vielleicht war das schon falsch, aber das ist halt nun mal so, ich kann es ja nur so machen. Heute weiß ich es besser. Ich habe auch vom Architekten mal zum Beispiel Rückmeldung gekriegt, ja, aber wie konnten sie denn da was sagen? Jetzt halt die Wolke raus, du hast da keine Ahnung von. Habe ich das gesagt? Ja, sagt der Architekt vor versammelter Mannschaft. Oh, da denke ich, das war schon kacke, ne? Aber da habe ich abends nichts von gehört, das hätte man mir auch sagen können, ne? Ich war die Voodoo-Puppe so ein bisschen, weil dann hieß plötzlich irgendwann von dem Freund, ne, er sagt, klar, musste es kommen, weil sie hat ja ihre Mutter geheiratet. Und du bist ja genauso. Das war ja schon schlimm genug mit der. Ich komme mit der auch ganz gut klar. Also ich komme mit der besser. Also wir waren beide so Panzer. Das ging ganz gut. Ja, aber sensibel haben wir da jemand dazwischen aufgerieben hat einfach. Und das war nicht nett. Das war nicht. Aber das war einfach diese Tourkutsche gegen das Leben, sich dann auf meinen Stuhl zu setzen. Ich habe auch noch den Stuhl von der Schwiegermutter, die Unternehmensgründerin war. Als sie ausgeschieden ist, habe ich den Stuhl gekriegt. Das war so ein Symbolcharakter, der mir nicht bewusst war, das. Jetzt sage ich es aber, ihre Tochter den Stuhl nicht gekriegt hat. Das war auch mir nicht gut. Ich habe das größere Glasbüro gehabt, sie das kleinere. Aber er hat sie freiwillig, glaube ich, es war freiwillig, aber einfach gesagt, ich gehe jetzt nachher in das Büro, das nehme ich jetzt. Bums. Aber ich war nie böse, nie bösen Ansatz oder so. Ich habe nie das irgendwie so, dem schade ich jetzt mal oder den trete ich jetzt weg oder den zeige ich, dass ich stärker bin. Aber das hilft jetzt doch auch nichts mehr, ne? Aber ich habe gelernt und ich habe es verstanden und ich habe meinen Frieden mit der bösen Seite gemacht und ich spiele das, glaube ich, jetzt nicht mehr. Vielleicht ist deshalb mein Job auch so gut, weil ich so gut zu Menschen sein kann.
Ist das für dich ein Ausgleich?
Ich glaube schon, dass es so ein bisschen Karma gibt. Ich bin, seitdem ich kein Pfarrer werden wollte, da in der katholischen Kirche war Glauben und Esoterik und Gott und so. Ah, das war alles nichts für mich mehr. Aber ich habe viel nachgedacht, ja. Ich viel gelesen, viel geguckt, mir viel Gedanken gemacht. So. Für mich ist das ein Ausgleich, glaube ich. Und ich glaube schon, dass man, also wenn man echt wirklich, ja, man muss ja, also man hat so ein ausgleichendes Konto, finde ich, irgendwo. Also man muss einfach auch mal wieder zurückgeben. Also wenn man viel Glück hat, zum Beispiel, wenn man viel Gutes kriegt, ich bin Sonntagskind, ich hatte immer viel Glück, da muss man auch was zurückgeben, muss man andere Menschen auch mitkommen lassen, finde ich. Das ist mir immer wichtig, aber mir auch schon wichtig. Aber wenn man viel Blödsinn, also man wusste es nicht besser. Auch ich machte Fehler, weil ich es nicht besser wusste, habe ich mal irgendwann in so einem Song verarbeitet, ich mache ein bisschen Bluesmusik. Ich habe es nicht absichtlich böse gemacht, aber ich finde jetzt, wo ich es weiß, sehe ich schon, dass ich Blödsinn gemacht habe, beispielsweise, dass ich ein bisschen grob zu Menschen war, Menschen auch mal gebügelt habe, ich kann eine scharfe Zunge haben und das muss ich jetzt ausgleichen ein bisschen wieder. Und das wird mir dann schwer. Weil eigentlich hat es einen Grund, warum ich so war, weil das war ja eigentlich nur so mein Panzer, weil ich nervös war, weil die Aufgabe vielleicht zu groß war, weil das nicht meins war oder habe ich das halt gebügelt, so Angstmeister kann man sagen, nein, ich weiß es nicht. Und jetzt ist das wieder schön, jetzt fühle ich mich wohl in der Rolle, der ich bin. Das kann ich, da bin ich ruhig. Da muss ich auch niemandem meine, muss ich nicht irgendwie Zahlen liefern als Manager, damit da das alles passt. Nee, dann muss ich meinen Kühlschrank vollkriegen und alles schön und das war's. Und ich kann jetzt zu Menschen sein. Und ich tue Menschen was Gutes.
Wie ist das entstanden in deinem Leben, dass du diese Trauerreden machen wolltest?
Über meine Hochzeit. Und zwar Hochzeitsredner. Das gibt's doch gar nicht so lange als Beruf so anerkannt. Und zwar, das war natürlich jeder aus der Kirche ausgetreten, weil die katholischen Pfarrer sich vielleicht doch verliebt haben. Oder weil, was weiß ich, jetzt waren evangelische Pfarrerin kennengelernt. Oder Pastorin heißt sie, glaube ich, die war es so mit der Kirche, nicht mehr so einverstanden, der evangelischen, wie auch immer. Ja, was sollen die Leute jetzt das so richtig machen? Ich meine, das haben die halt so Pfarrer gelernt. Wenn du Pfarrer lernst, dann bist du halt nicht gleich ein Architekt. Also was willst du machen, ne? Also haben die sich ja so zusammengetan, gar nicht so lange her, das war Anfang der 90er, und haben dann so freie Taufen gemacht, freie Hochtrauungen gemacht, freie Beerdigungen gemacht. So ist das ja entstanden, die ganze Geschichte da. Und ich habe halt auch da bei der Hochzeit bald so eine Dame da gehabt und die hat mir total gut gefallen. Die hat super tolle Sachen gemacht, wie das so gemacht hat, mir gut gefallen. Und da habe ich das beobachtet, da gab es eine Internetfirma, die wollten das mal so ein bisschen so freiberuflich, haben das angeboten. Ja, war dann nicht mehr so richtig meins, da gab es keine Ausbildung so richtig und so. Und dann habe ich das mal irgendwann auf der Beerdigung einfach selbst erlebt auch. Ja, wo ist ein Trauerredner? Ich kannte nur diese katholischen Pfarrer auf dem Dorf, die Beerdigung gemacht haben. Und das hat mich fasziniert. Man wird auch älter. Da kommen die Einschläge näher. Vier waren vier Freunde. Jetzt bin ich noch einer. Alle drei tot. Alle so um die 50 rum. Boah, ich denke, Kumpels. Wenn ich mal tot bin, ne, kann keiner von euch mir jetzt mal eine schöne Rede am Grab halten. Und so ein Berufsbeerdiger, so ein katholischer will ich nicht. Weil ich im Club auch nicht mehr Mitglied bin. Auch zusammen. Wobei der mir da gesagt hat, am Dorf, also wenn ich da mal Angst kriege, kurz vor Sterben, könnte ich für 500 Euro pauschal wieder eintreten. Da wusste ich genau, dass ich garantiert nicht wieder eintrete. Lange Rede, kurzer Sinn, und dann fand ich ein paar Sachen aber ganz gut. Ich habe angeguckt, dann mache ich das. Und dann sehe ich im Internet plötzlich so ein Angebot. Und so, da war ich schon da rausgeflogen. Da war ich schon fähig. Da hatte ich keine Kohle. Es kostet 4.500 Euro, die Ausbildung. Ich habe da angerufen und habe meine Geschichte erzählt, wie es ist. Und wenn ich das machen möchte, dann haben die mir einfach auf meine blauen Augen gesagt, komm, mach die Ausbildung, versuch mal 100 Euro im Monat zu bezahlen, bis du abbezahlt hast. Keine Sicherheit, gar nichts. Ihr hättet nie was bezahlen müssen. Habe ich einfach so gemacht. Ich habe mich alles abbezahlt, glaube ich, 6 Monate, 8 Monate war alles schon abbezahlt. Und habe ich so viel wertschätzende Menschen kennengelernt, habe ich so viel wertschätzende Erfahrung, wie das toll ist, wie das schön ist. Und dieser Mann, also Martin Lieske war so mein Typ. Mein Wendepunkt dann, um da wieder was zu machen. Ja, und das Community, also wir haben nicht mehr so viel Kontakt, wir haben uns selbst noch und so, aber ansonsten arbeitet der echt jeder für sich, aber der war der Ausbilder halt einfach auch, das war toll. Punkt. Ende auch. Und ja, und dann kam halt vielleicht auch ein bisschen Glück dazu, dass ich dann da vielleicht die richtigen Beerdigungen gekriegt habe, dass Leute auf mich aufmerksam wurden, weil ich dann einen Bestatter das halt gemacht hatte, der hat mich dann irgendwie so was Besonderes eingesetzt. Ja gut, und dann habe ich halt auch Kinder, also zwei Jugendliche, die zum Beispiel Verkehrsunfall verunglückt sind, das habe ich irgendwie ein Händchen für gefunden. Oder meine größte, weil ich das erzähle mal. Mein Herr, der hier, oder die Dame, die dann hier bei mir vor der Tür stand, plötzlich in Polen dann auch schon und sagte, sind Sie der Trauerredner, der Deutsche, der die beerdigt, ja. Ja, bin ich. Das war mein tollstes Jahr. Und seitdem Ja, mache ich das und es hat sich halt weiterentwickelt. Jetzt mache ich halt auch noch viel mehr drumherum. Also ich schreibe darüber, ich habe im Sommer den Tod gemacht. Meine Eltern sind beide dement, dann vier Gespräche geführt, mich drangekommen tatsächlich darüber. Dann ist hier noch also Altenheim, da gehe ich rein, jetzt sagen die Eider, der macht Werbefallschirme für seine Beerdigung. Nein, mache ich nicht. Na gut, gut, ich kann jetzt nicht verhehlen, dass natürlich dieses Heim ist das ja nächste Wohnanlage, klar rufen die mich an und sagen, ja, die Frau Tarada, die ich immer gewünscht, dass du das machst, dann mache ich das natürlich auch. Ja, gut, da gibt's auch Kundschaft draus, aber das ist nicht mein Ansinnen, warum ich das gemacht habe. Und das sind so schöne Sachen, wo man dann so was gemacht hat und dann so einen Händedruck kriegt danach, der nicht mehr loslässt, wo sie sich einmal nur bedanken, wie man es geschafft hat, dass der Mensch jetzt nicht mehr da ist, im Kopf für die anderen bleibt. Weil das ist der letzte Abschied. Also ich mache jetzt entweder irgendwas, also ich verquatsche mich zweimal zum Beispiel, Kollegen das machen, wo ich mal gehört habe, im Namen. Das ist das Schlimmste, das ist das ganz Schlimme für die Trauerwelt für die Angehörigen. Aber wenn ich irgendwas Tolles über diesen Menschen sage, weil jeder Mensch was Tolles hat. Ich muss ihr erzählen, dass er Mosbitz, die Schwester Clara, den so toll gepflegt hat und die letzte Mal, ja, wo er nicht mehr Pipi machen konnte, die den Beutel gewechselt hat, ganz super gemacht. Das ist Katastrophe. Das kannst du nicht erzählen. Aber die guten Sachen. Und das, was im Kopf bleiben soll, dass er immer so lustig war bei den Familienfeiern, einmal Stepske gesungen hat und dann immer gesungen hat und auf Akkordeon gespielt, das bleibt im Kopf und damit verabschiedet man die Leute. Und nicht mit dem Hospiz, das ist kurzzeitig tot im Leben, die vergisst man auf der Beerdigung. Und das ist total schön, wenn du an die Hand gehalten kriegst. Gut, jetzt beim Kinderunfall mit 16-jährigem Kind, das kannst du nicht schönreden, aber auch da gibt's Dinge, wenn man die Kurve kriegt. Ja. Und da mache ich mir wahnsinnig viel Mühe mit sowas, deshalb kann ich also Kollegen, die machen also jeden Tag 3 Stück, immer die gleiche Metapher, jeder die gleiche Metapher. Da meine ich. Also ich mache eine die Woche, weil ich mir auch nicht schaffe. Und ich mache auch schon einen Monat nichts. Punkt. Also verdiene ich mit anderen Sachen Geld, aber Trauerreden ist vielleicht so heilig, so wichtig, da kenne ich auch nicht alles.
Ich wollte gerade fragen, kannst du davon leben? Aber dann heißt es, du arbeitest auch in anderen Feldern, weil das für dich besser passt.
Naja, weil ich sage, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Wenn ich das jeden Tag machen würde, je so viele Geschichten hätte, ich müsste vielleicht einmal, gut, stadtlich vermitteln, das natürlich auch ein bisschen, ne? Und da bin ich natürlich jetzt auch reingerutscht, sagen wir, dass ich halt ein bisschen mir einen Namen gemacht habe für schwierige Fälle. Also, das hört sich jetzt albern an, aber so eine normale Oma, die jetzt einfach dran wäre, sage ich es mal, die habe ich relativ selten. Und die schwierigen Fälle, die sind emotional gewesen schon da. Das kann man ja sagen. Punkt. Ist einfach so. Und bei Hochzeit ist es ein bisschen, naja, also meine Frau ist ja Polin, wie gesagt, und wir machen halt Deutsch-Polnische, weil ich sage mal, Herzenssprache gleich Muttersprache und eine übersetzte Hochzeitsrede ist aber blöd, die erreicht einfach keinen. Und wir machen das ganz schön, glaube ich, also so. Also erzähle halt Geschichten, eine polnische Geschichte, die das gleiche aussagt wie eine deutsche Geschichte. Ist ganz anders, das kann man nicht eins zu eins übersetzen. Und ich mache diese Hollywood-Hochzeiten nicht, da habe ich keinen Bock. Ah, ich fliege dich nach Dubai, ich fliege dich da zum Zuckerhut, da fahre ich Kapstadt. Ich sage, das kannst du machen, ich nicht. Ich bin Heimschläfer, weiter mit dem Venedig, fahre ich dich vom Zug oder so, aber ja, will ich nicht. Ich mache ich nicht, weil die lassen sich eh scheiden. Also wer so viel Millionen dafür die Hochzeit ausgibt, lässt sich eh scheiden. Weil da hält sich die Frau wie ein Spielzeug und da habe ich keinen Bock auf so einen Scheiß. Also mache ich die, sie will nicht lieben, die müssen auch zu mir kommen, schön, die müssen sprechen mit mir, da mache ich schön die Schule der Liebe mit denen durch, das schöne Buch da, da muss ich denen erklären, wie das ist, auch wenn sie streitet und so, da bin ich ganz böse, bin ich da. Und wenn sie immer noch lieb haben, dann machen wir beide das. Meine Frau ist auch sehr sensibel mit sowas. Und das macht Spaß. Und dann ist die Oma auch nicht mehr böse, wenn kein Pfarrer steht, sondern wenn ich da stehe. Und das ist einfach eine wertschätzende, total tolle Arbeit, sinnstiftend. Und wenn ich dann schaffe, dass wirklich zwei heiraten, sie nicht gleich scheiden lassen, nur weil sie gerade verblendet sind. Ich habe schon viele weggeschickt, wirklich, wo meine Kollegen sagen, spinnst du? Ja doch, will ich nicht. Und unterm Strich, komme ich doch klar mit, ey, ich brauche nicht so viel. Hatte ich schon, Geld hatte ich schon. Jetzt brauche ich zufrieden.
Wie unterscheidet sich dein Leben heute von dem vor 10 Jahren?
Ich habe heute Mittwoch und wir beide haben heute Vormittag einen Termin. Und ich habe mir ist das so, ich weiß auch nicht, ich finde dich total sympathisch, nett im Vorfeld, das ist einfach so Punkt. Und mir war das einfach wichtig. Mir ist es auch selten gegeben, damals wirklich, dass ich so viel darüber erzählen kann. Und ich habe gestern ab, ich glaube, 15 Uhr, habe ich alle Tätigkeiten eingestellt. Ich habe nichts mehr gemacht. Ich habe nicht mal den blöden LinkedIn-Chats da gelesen. Und jetzt, weil wir gleich fertig sind, irgendwann mal, das ist so früher Nachmittag oder Mittag, dann mache ich auch nichts mehr. Dann gehe ich spazieren, denke ich drüber nach, mache meine Musik nochmal. Und das ist weil mir das wichtig ist, weil mir das für mich wichtig ist. Ich denke mal drüber nach, habe ich das richtig gemacht? Denke mal über das nach, was ich jetzt auch gemacht habe. Das erzähle ich mir selber jetzt auch ein bisschen. Und das will ich einfach genießen. Das hätte ich früher gekonnt. Da hätte ich jetzt schon die Sekretärin gekratzt. Immer fertig, dieser Blödsinn da. Podcast, das gibt keine skalierbaren Umsatz. Sieh zu. Will ich nicht. Will ich nicht mehr. Das genieße ich total. Ich komme nur rum. Wir haben den 15. Ich weiß jetzt schon, dass ich den ganzen Monat überleben werde. Das ist hochkomfortabel. Weiß ich mal schon am 23. noch nicht. Aber hat bis jetzt immer geklappt. Also wird es auch wieder klappen. Gut. plötzlich gehen wir dann schon auch da und ich esse ja auch nicht so viel Fleisch, also geht's ja auch, ne? Aber das hilft nichts. Wenn du das ist ganz fürchterlich. Geld, das musst du immer hüten und machen und nervös macht dich das und so. Bei mir ist das super gut. Das wird nicht kaputt, weil das ist, bevor es kaputt wird, ist es wieder weg. Für Essen, Trinken, Heiterkeit, alles ist super. Und deshalb reicht mir das. Und heute war ich keinen zweiten Podcast-Termin da. Und wenn ich wieder einen mache, dann wieder, wenn ich viel Zeit habe. Und dann nur mit dir. Das fand's einen Spaß.
Schade eigentlich.
Ja, nee, das hört sich jetzt so steinig an. Aber das ist wirklich so. Ich bin heute mit dem, auf dem Wirtschaftsrat so weiter. Ich konnte dir vor 10 Jahren, konnte ich dir am Mittwoch, am Mittwoch 2000, nehmen wir ein paar Jahre weniger, nehmen wir mal 2017. Am Mittwoch 2017, da im Januar, konnte ich dir schon sagen, weil ich 2021 am Mittwoch um 18 Uhr für einen Termin hatte. Das hat durchgetaktet. Ich habe Menschen die mir gehabt, die mich nur angeschoben haben. Ich bin manchmal Hotels nachts morgens aufgewacht. Wo sind wir jetzt? Ja, ich weiß schon. Er hätte sich, weil ich arrogant war, so weit. Ich drehe schnell so, weißt du? Merkt man jetzt beim Sprechen, ne? Aber ich drehe dann so schnell, dass ich dann wie so kreiselt, dass ich so fliege. Ja, und dann hat er mich halt so geleckt. Und ich habe mich gar nicht mehr so richtig gespürt.
Wenn du nochmal auf dein Leben zurückblickst, auf dein Arbeitsleben zurückblickst, wofür bist du am meisten dankbar?
Dass ich mit unter 50 Jahren aus der Hamsterradkurve geflogen bin, weil ich jetzt total viel Zeit habe, bis ich abgehe, um das Leben noch zu genießen und es richtig zu machen. Weil ich habe es nicht so lange falsch gemacht. Also ich habe relativ früh, als jugendlicher, junger Mensch, viele Entscheidungen schnell getroffen, aber nicht, weil ich es wusste, sondern was der Bauch gemacht hat, die waren richtig. Dann habe ich ein paar falsche Entscheidungen getroffen, ein bisschen falsch gelebt, arbeitsmäßig, aber früh genug die Kurve gekriegt. Überleg, weil ich dann 60 wäre mir das erst aufgefallen. Das wäre scheiße gewesen. Dann wäre ich nicht mehr lange am Leben da gewesen, ne? Bei einer Durchschnittslebensdauer von 78. Also ich bin froh, dass ich aus der Kurve gefallen bin. Und in meinem Atem ist mir das, wie soll ich sagen, das wertschätzende, schöne Arbeit, die Dankbarkeit der Menschen. Und die erreichst du nicht, wenn du erfolgreicher Manager bist. Kein erfolgreicher Manager erlebt ehrliche Dankbarkeit, Wertschätzung. Das erlebt er einfach nicht. Punkt. Das für dich. Für die Gehaltszahlung gibt es keine Wertschätzung. Punkt.
Wolfgang, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und letzte Frage an dich. Was wünschst du dir für die Zukunft?
Sei Mensch. Gab es im Bundestag vor ganz langer Zeit. Und zwar hat das ein Journalist gesagt, der Marcel Reich, Zusammenhang seiner Lebensgeschichte, wir müssen menschlicher werden. Menschlich an der ganzen Geschichte und müssen uns nicht wie Maschinen und Computer behandeln, weil da kommen wir gar nicht mehr hinterher so schnell und mit dem müssen wir uns auch nicht vergleichen. Der Mensch ist unperfekt, das darf er auch sein. Man muss sich bemühen, Gutes zu tun. Und wenn wir alle wieder Menschen sind und so ein bisschen wieder auch mal verzeihen und vergeben können und sich selbst hinterfragen und nicht jeden Tag die Story vom größten, schnellsten, besten Erfolg lügen, weil das ist nicht alle gelogen oder schön dargestellt, dann geht es alle wieder besser. Und aufhören zu jammern. Anpacken, machen. Das geht immer weiter. Irgendwie anders.
Wolfgang, vielen Dank und alles Gute für dich.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte und eine wunderschöne, gute Zeit und dass du viele Menschen glücklich machst.
Die Geschichte von Wolfgang zeigt, wie unterschiedlich Lebenswege verlaufen können und wie tief Veränderungen manchmal gehen. Erfolg, Brüche, Umbrüche und Neuanfänge. All das gehörte zu seinem Weg. Vielleicht macht uns seine Geschichte bewusst, wie wichtig es ist, immer wieder innezuhalten, sich selbst zu hinterfragen und den eigenen Weg neu zu justieren. Ich danke dir, dass du bis hierhin dran geblieben bist und freue mich, dich in der nächsten Woche an gleicher Stelle wiederzusehen. Alles Liebe, deine Janike.